Wie politisch ist unser Intimleben? Ist echte Gleichstellung erst möglich, wenn wir Geschlecht als Kategorie abschaffen? Was ist der Unterschied zwischen romantisch und sexuell exklusiv?
Futurum Exactum, die Denkwerkstatt im Taschenformat.
Dieser Podcast ist für alle, die sich mit einfachen Antworten nicht zufrieden geben. Hier wird in aller Ruhe nachgedacht, mit geistiger Sorgfaltspflicht. Mein Name ist Judith Belfki. Ich bin Journalistin und Philosophin und die Reiseleiterin dieser Vor- und Nachdenkwerkstatt. Gemeinsam mit kritischen ZeitgenossInnen und ihren ganz unterschiedlichen Zugängen entdecken wir neue Blickwinkel und dringen zur Essenz von Debatten vor. Manchmal so weit, bis es unangenehm wird. Willkommen bei Futurum Exactum. Willkommen bei dieser 5. Etappe auf unserer Reise zur Liebe von morgen. Wie wir lieben, wen wir lieben und welche Beziehungen wir aus dieser Liebe formen und auch öffentlich leben, das alles ist politisch. Wie die Politik ins Private, ja ins Intimste hineinspielt und wie wir umgekehrt durch unsere Lebensgestaltung Gesellschaft prägen und damit auch politisch handeln. Dieses Wechselspiel schauen wir uns in dieser Folge genauer an. Was macht Liebe so politisch? Ich frage nach bei Ole Liebl, dem Autor und TikTok-Philosophen, der sich mit neuen Beziehungsformen beschäftigt. In unserem Videotelefonat sitzen wir einander in unseren Arbeitszimmern gegenüber. Für sein Buch »Freunde lieben« hat sich Ole Liebl auch mit den gesellschaftlichen Erwartungen an zwischenmenschliche Beziehungen beschäftigt. Politisch wurde es bei der Recherche dazu recht schnell.
Weil auf der einen Seite sehr viele gesellschaftliche Mächte in die Beziehung eingreifen. Das mag ganz auf der staatlichen Ebene anfangen, wirklich mit einer Biopolitik, dass es darum geht, dass Beziehungen Kinder produzieren sollten für Arbeiter und für Soldaten, ganz klassisch gesehen. Das hat damit zu tun, dass damit gesellschaftliche Wertevorstellungen vermittelt werden sollen. Was bedeutet die Familie? Was ist sozusagen eine gute Sexualität? Wie wollen wir unsere Kinder großziehen lassen? Ja, also sind überhaupt erweiterte Familiennetzwerke, wo das nur noch in Freundschaften passiert, ist es überhaupt für das Kind gut oder brauchst du nicht eine Mutter und einen Vater? Auch das wird mitdiskutiert, das macht die Liebe auch politisch. Aber auch andersrum. Die Liebe ist ja immer dadurch, dass sie sich als intime Beziehung der Gesellschaft oder dem Staat auch immer wieder entzieht und dass Menschen sind, die individuell aushandeln können, wie sie miteinander leben wollen, ja auch immer ein Raum für das Widerständige und für das Subversive, dass da politische Haltungen entwickelt werden können, die eben nicht nach außen getragen werden, die einen Schutzraum bieten.
Das fächert den Denkraum zwischen Intimität und Politik sehr breit auf. Platz für Romantik ist da wenig, aber es trifft die harte Realität von Liebe. Diese kollektiven Erwartungshaltungen an Beziehungen, vor allem an Familien, klingen wie die Einzementierung von Geschlechterrollen. Aus dieser politischen Perspektive ist die liebende Kleinfamilie vor allem die gut geölte Schmiede für menschlichen Nachschub an Arbeitskraft, an Steuerzahlenden, an Pensionskasse-Fortführenden. Aus diesem Blickwinkel bereitet Liebe den Nährboden für das Fortbestehen eines Staates. Und der soll möglichst fruchtbar sein. Glück oder Romantik können da nicht im Vordergrund stehen. Dass immer weniger Menschen, vor allem in bildungsnahen städtischen Schichten, dazu bereit sind, dass sie ihr persönliches Leben dieser kollektiven Normierung unterwerfen, ist eine gesellschaftliche Tatsache. Je weniger die eigenen Kinder als Pensionsvorsorge gesehen werden, desto weniger stimmt die Generationenerzählung der Liebe. Und je mehr Menschen ihre soziale Absicherung jenseits der Familie organisieren, desto mehr bröckeln die darin festgeschriebenen Rollenbilder. Was mir an Ole Liebls Analyse besonders gefällt, ist diese subversive Kraft der Liebe. Dass sie es auch ist, die kraftvoll und widerständig genug ist, um all diese kollektiven Einschreibungen aufzusprengen und letztlich zu transformieren.
Also das Anliegen, das soziale Geschlecht, was mit Rollenerwartungen, mit stereotypen Verhaltensweisen zu tun hat, abzuschaffen, das ist ja ein Anliegen, was ja also eigentlich feministische Kämpfe schon immer mitgetragen haben. Also da kann man auch wirklich sehr gut in die sogenannte zweite Welle des Feminismus schauen. Das war ja maßgeblich damit beschäftigt, dass die Frau nicht nur die Mutter und ja, die Hausfrau ist, sondern dass es um ein selbstbestimmtes Leben geht. Ob man das jetzt nicht binär nennt oder nicht, das ist vielleicht eine etwas neuere Entwicklung, das so zu nennen. Aber daran müssen wir ja weiterhin arbeiten. Also uns sowohl aus den männlichen als auch aus den weiblichen Mustern zu befreien, um selbstbestimmter eben darüber zu entscheiden, wie wir unser Leben und unsere Beziehungen führen wollen.
An diesem Anknüpfungspunkt waren wir schon in dieser Staffel, als wir bei Claudia Wille-Helbig auf der Therapie-Couch Platz genommen haben. Dass es vor allem die feministische Emanzipation, das Aufbrechen von Geschlechterrollen und die damit verbundene Unabhängigkeit von Frauen ist, die Liebe aus dem Korsett der sozialen Verpflichtungen zu befreien begonnen hat. Dass diese Transformation nicht allein im Privaten gelingen kann, ist selbstredend. Aber sie muss im Privaten immer wieder neue Keimzellen bilden und setzen, die dann gesellschaftliche Veränderungen herbeiführen.
Das setzt aber eben nicht nur eine Beziehungsarbeit voraus, sondern das sind politische Aufgaben, die auch wirklich gesellschaftlich diskutiert werden müssen, damit es in die Beziehungen hereingetragen wird. Das kann man natürlich versuchen, das auch schon ganz praktisch zu leben, aber das funktioniert nicht nur in der Beziehung. Das muss auch rausgetragen werden in die Öffentlichkeit.
Das Liebesalphabet von Philia und Eros, Ludus und Xenia.
Teil 4: Storge. Storge meint die familiäre Liebe, die meist bedingungslose Zuneigung, die zwischen Eltern und Kindern oder Geschwistern besteht. Es ist eine Form der Liebe, die aus der Vertrautheit und langjährigen Bindung erwächst. Die Storge basiert auf Verbundenheit und Zuneigung. Es ist eine liebevolle Bindung, die oft über viele Jahre hin wächst, die sich aus gemeinsamen Erfahrungen und Erinnerungen speist und gegenseitige Fürsorge einschließt. Storge ist weniger leidenschaftlich als romantische Liebe, aber nicht weniger tief oder bedeutsam. Dass wir auch jenseits romantischer Empfindungen tief empfinden können, ja lieben, steht außer Zweifel. Auch hier wohnt das Glück. In dieser Gedankenreise wollen wir Liebe jedoch etwas enger fassen. Bleiben wir noch bei dieser gesellschaftlichen Dimension von Liebe. Wo stehen wir da gerade in diesem Wechselspiel von Privat und Politik in Sachen Liebe und Beziehungen? Ich frage nach bei Alexandra Weiß, der wir in Staffel 1 schon begegnet sind. Die Politikwissenschaftlerin forscht an der Uni Innsbruck zu den Themen Frauenpolitik und Geschlechtergleichstellung. Sind wir realpolitisch so offen und liberal, wie manche von uns das annehmen?
Ich würde sagen, dass sich hier eine Widersprüchlichkeit auftut. Ne? Also gerade wenn wir Geschlechterverhältnisse betrachten, dann sehen wir, dass eigentlich alle der Meinung sind, dass hier Gleichheit zur Normalität geworden ist. Ja? Das würde aber auch bedeuten, dass wir entsprechende Rahmenbedingungen brauchen und die haben wir nicht. Da hat sich viel verändert in der Denkweise oder was Menschen im Allgemeinen so wissen über Geschlechterverhältnisse, wie sie ausschauen sollen etc. Aber die Möglichkeiten, das letztlich umzusetzen, und es wird immer dann schlagend, wenn man zum Beispiel eine Familie gründet, wenn man Kinder bekommt, ja, dann stellen sich wieder sehr alte Strukturen ein. Das heißt, es scheint, als ob alles möglich wäre, die Realität schaut aber ganz anders aus.
Das kennen wohl viele Paare, viele Liebende, die Beziehungen führen, die jenseits der klassischen Kernfamilienkonzeption angesiedelt sind. In ihrem näheren oder sogar weiteren Umfeld hat sich da eine gesellschaftliche Offenheit etabliert, die aber oft an bürokratische und damit an politische Grenzen stößt. Von der Lebenspartnerin, die nicht in die Intensivstation kann, über den nicht verheirateten Vater, der keinen Reisepass für sein Kind bekommt, bis zur nicht erwerbstätigen Mutter, die nach der Scheidung plötzlich vor der Altersarmut steht. In all diesen Fällen sind soziale Absicherung und Verantwortung an bestimmte Beziehungsformen und damit an Liebe geknüpft. Werden Beziehungen kürzer und vervielfältigen sich ihre Varianten, kommt es zu Lücken und zu Widersprüchen. Zeitgemäße politische Rahmenbedingungen für diese neue Vielfalt in der Liebe scheinen noch träger zu sein als die moralische, gesellschaftliche Akzeptanz neuer Beziehungsformen. Dass theoretisch alles erlaubt ist, täuscht oft darüber hinweg, dass die Strukturen hier alles andere als zeitgemäß sind.
Das heißt, was da passiert, ist eigentlich eine Verdeckung von sehr alten Strukturen, die das wieder so ins Private hineinverlagern möchte, die Sorge um Kinder, um Familie etc. Das ist ja eine große Kritik, die auch viel im Zusammenhang mit Care-Arbeit oder Corona-Krise dann wieder sehr hoch gepoppt sind. Das heißt, ja, es scheint alles möglich, aber es ist sozusagen, die Realitäten schauen dann letztlich ganz anders aus. Und nachdem wir in einer Zeit leben, wo scheinbar das Individuum alles selber regeln kann oder soll, ist es dann auch die Schuld des Einzelnen oder der Einzelnen, wenn das nicht gelingt. Ja?
Dass Lebenswege und damit auch Liebes- und Beziehungsbiografien vielfältiger werden, ist keine neue Entwicklung. Diese Diagnose gibt es spätestens seit den 1970er oder 1980er Jahren. Solange existieren auch Vorschläge, hier soziale Netze zu bauen, die Beziehungen entlasten und damit die Liebe aus den Klauen von Versorgungspflichten herauszustellen. Zumindest ein Stück weit.
Wir haben ja Wohlfahrtsstaaten, die sehr stark eben auch auf dieses Modell Familie abstellen, ja, die vor allem Frauen eigentlich immer wieder auf diese private Form der Absicherung, nämlich über die Ehe, verweisen, anstatt es individuell zu regeln, anstatt eben auch zum Beispiel Sorgearbeit besser abzusichern. Das wäre schon möglich gewesen, indem man eben sagt, ja, okay, die Lebenswege ändern sich, Beziehungen halten nicht mehr ewig und das ist ja eine positive Form der Individualisierung, dass Menschen nicht mehr darauf angewiesen sind, bei jemandem zu bleiben, den sie nicht mehr lieben, sondern dass die Gründe für Beziehungen tatsächlich nicht ökonomischer Natur sind, sondern eigentlich eben persönlicher Natur sind, also eben basierend auf Zuneigung, Liebe etc. Ja? Also das ist durchaus ein positiver Zug, was aber durchaus eben in den konservativen Kreisen als sehr negativ empfunden wurde. Man findet gerade in dieser Zeit Unmengen an Auseinandersetzungen, wo man sagt, na, wenn die Frauen tun können, was sie wollen, dann zerbricht unsere Familie. Ja, da kann man sich natürlich oder muss man sich die Frage stellen, was für ein Modell von Familie ist es, wenn das darauf basiert, dass eine der beiden Parteien sozusagen sich in Abhängigkeit begibt.
Die Pfade der Romantik haben wir mit diesen Gedanken längst hinter uns gelassen. Die Chancen, dass sich die gedankliche Offenheit unserer Gegenwart auch in der Realität wird leben lassen, schwinden mit dieser Analyse von Alexandra Weiß. Ganz im Gegenteil, die als Polykrise beschriebene Gegenwart befeuert für die Politikwissenschaftlerin konservative Kräfte, gerade wenn es um Beziehungen geht.
Das ist etwas, was man durchaus beobachten kann. Wenn wir mit Krisen konfrontiert sind, dann gibt's eben einen großen Wunsch nach Vereinheitlichung, nach Stabilität, zumindest in bestimmten Bereichen. Und da spielen die Geschlechterverhältnisse immer ganz eine zentrale Rolle, ja. Also, wenn man sich den aufkeimenden Antifeminismus, ja, mit der Wirtschaftskrise 2007-2008 anschaut, das ist nichts Neues, ja. Das gab's um 1900, das gab's in der Zwischenkriegszeit. Also so, der Wunsch, dass wenigstens die Geschlechterverhältnisse normal bleiben mögen, ja, ist dann, wenn sozusagen große wirtschaftliche, gesellschaftliche, kulturelle Umbrüche stattfinden, immer extrem groß, ja. Dass sozusagen das Private halt auch stattfindet, dass hier Sicherheit herrschen möge.
Das erklärt diese Gegenbewegung, die mir schon öfter aufgefallen ist, dass auf der einen Seite konservative Kräfte in Sachen Liebe und Beziehungen erstarken, sei es in Europa oder auch in den USA, und dass auf der anderen Seite der Diskurs über Liebe und Partnerschaft immer weniger Tabus zu kennen scheint, sich also öffnet.
Philosophie der Liebe. Von Platons Kugelmenschen zu Hannah Arendts Weltflucht.
Teil 4, René Descartes. Der Philosoph René Descartes verstand Liebe als eine Leidenschaft der Seele, die durch das Wohlwollen einer Person für die andere entsteht. In seinem Werk »Die Leidenschaften der Seele« beschreibt er die Liebe als eine der grundlegenden Leidenschaften des menschlichen Geistes, zusammen mit anderen wie Freude, Trauer und Hass. Descartes definiert Liebe als eine Leidenschaft, die die Seele dazu bringt, sich mit dem Objekt der Liebe zu vereinen. Diese Verbindung sah er als eine freiwillige Vereinigung, bei der man sich als Teil eines Ganzen mit einem anderen sieht. Er betonte dabei, dass die Leidenschaften, einschließlich der Liebe, an sich gut sind und dass es nur darauf ankommt, sie nicht zu missbrauchen oder zu übertreiben. Descartes' Sichtweise auf die Liebe war stark von einer metaphysischen und moralischen Philosophie geprägt, die die Bedeutung der Verbindung und des Wohlwollens gegenüber den anderen hervorhob. Von Geschlechterstereotypen wusste Descartes noch nichts. Sein Verständnis der Liebe als ein tiefes und tätiges Wohlwollen könnte so manche aktuelle Debatte entschärfen. Doch ich möchte noch ein wenig auf der philosophischen Ebene bleiben, in der Frage von aufbrechenden Geschlechterstereotypen, und frage nach bei Janina Loh. Mich interessiert, was dieses Aufbrechen in letzter Konsequenz bedeutet, dass wir aufhören, Männer und Frauen zu sein? Janina Loh hat sich intensiv mit Geschlechterzuschreibungen beschäftigt. Schon vor dem ersten Kontakt bei der Suche nach einer E-Mail-Adresse war ich mit dem Wunsch konfrontiert, dass Janina Loh nicht als Herr oder Frau angesprochen werden möchte, sich also der Einordnung der eigenen Person aus dem binären System entzieht. Eine private Entscheidung, die jedoch politische Sprengkraft besitzt und die Reaktionen auslöst. Als nüchterne Erweiterung der Möglichkeiten sehen diese Option nur wenige.
Viele Menschen fühlen sich irrsinnig dadurch, irritiert und verständnislos, fühlen sich auf den Schlips getreten, dadurch, dass auf einmal andere Menschen irgendwie aus der zweigeschlechtlichen Norm abweichen. Und die würden natürlich sagen, das ist nicht hier einfach eine Erweiterung von Möglichkeiten, sondern es ist, was auch immer, eine Beleidigung der Norm oder es ist ein Abweichen von dem, was Gott uns gegeben hat und so weiter. Also ich glaube, das ist schon nötig, an der Stelle wirklich neu und umzudenken.
Ich muss zugeben, auf der theoretischen Ebene bin ich absolut dafür, hier gedanklich einengende Muster zu zertrümmern. Praktisch tue ich mir da deutlich schwerer. Philosophisch konsequent kann man hier nur radikal denken und sich wünschen, dass Liebe einmal ein Raum sein möge, in dem einander zwei Individuen, metaphorisch gesehen, nackt gegenüberstehen, die nur voneinander etwas begehren und nicht auch noch gesellschaftliche Begehrlichkeiten in ihre Intimität einbetten müssen. Geschlechterrollen sind viel zu belastet mit historischen Einschreibungen. Eine wirkliche Befreiung der Liebe kann es also nur jenseits davon geben.
Das wäre ein sehr schönes Ideal, ja. Von meiner Einstellung her würde ich das total unterschreiben. Von der Sache her bin ich skeptisch, dass das so funktioniert, weil wir schauen immer mit irgendeiner Brille auf diese Welt. Wir können es, glaube ich, nicht von jeglichen Biases oder Voreingenommenheiten irgendwie lösen. Aber wir können den Kategorien, die wir wahrnehmen, blaue Augen, schöne Kleidung in Anführungszeichen, Make-up oder nicht Make-up, High Heels oder nicht High Heels, was auch immer, Jeans oder Rock. Wir können diesen Kategorien, durch die wir die Welt sehen, einen anderen Status zuweisen. Mein Hauptargument und ein Hauptargument, das im feministischen Diskurs generell vorgebracht wird für die Abschaffung von Geschlecht, ist nicht Geschlecht aufzuheben, sondern Geschlecht denselben Status zu geben wie die Augenfarbe oder die Haarfarbe. Menschen können auch noch bis in die fernste Zukunft sich als Männer oder Frauen oder was auch immer verstehen. Genauso wie sie auf Ewigkeiten gerne blaue oder grüne oder braune Augen haben können. Und all die nicht die passende Augenfarbe haben, können sich Kontaktlinsen einsetzen. Das heißt eben, wenn wir sagen, wir wollen Geschlecht abschaffen als Kategorie, nicht, dass wir Geschlecht, wie auch immer das passieren sollte, das frage ich mich sowieso irgendwie die ganze Zeit, wie Menschen das irgendwie machen sollten, wie wir Geschlecht an sich irgendwie löschen wollen, aber wir geben ihm einen anderen Status. Und ich glaube, das ist genauso möglich wie mit allen möglichen anderen Kategorien auch, die eben auch krasse Diskriminierung laufen, wie beispielsweise Alter.
Spätestens beim Stichwort Diskriminierung sind wir zurück im Politischen. Wie hängen Politik und Liebe für Janina Loh zusammen?
Liebe braucht nicht das Politische, Liebe braucht, wenn überhaupt, das Soziale oder Gesellschaftliche, um das jetzt mal so ganz grob in einen Topf zu werfen. Aber überall da, wo Gesellschaft politisch organisiert ist, kann Liebe nicht nicht politisch sein.
Die Metaebene macht es nicht minder kompliziert, Liebe jenseits von gesellschaftlichen Zuschreibungen zu denken. Um es etwas konkreter zu machen, lässt sich eine Grenze ziehen zwischen Liebe und Politik? Warum lässt sich dieser Punkt so schwer bestimmen, an dem das Private endet und das Politische beginnt, Janina Loh?
Jetzt bin ich bei Aristoteles, dass der Mensch im Grunde ein soziales Wesen ist. Ohne eine soziale Facette unserer Natur würden wir vermutlich nicht ohne weiteres dahin gelangen, Gesellschaften zu bilden und sowas wie Beziehungen einzugehen. Wir wüssten vermutlich noch nicht mal, was das heißen soll, eine Beziehung zu führen. Selbst die Beziehung, die ich zu mir selber führe, ist eine, die von Anfang an durch die Geburt bereits eine sozial eingehegte ist. Selbst Menschen, die sich entscheiden, irgendwie in der Einsamkeit zu leben, die irgendwie in die Einsiedelei gehen oder so, oder sich irgendwie zurückziehen aus der Gesellschaft, machen das vor dem Hintergrund einer existierenden Gesellschaft. Sie treten bewusst aus diesem Rahmen aus, aber nach wie vor sind alle unsere Weisen zu lieben und Beziehungen zu führen in irgendeiner Form sozial geprägt. Entweder durch bewusstes Aufnehmen und Annehmen und Akzeptieren von gesellschaftlichen und sozialen Strukturen oder aber durch bewusste Ablehnung, durch bewusste Konfrontation und eben auch durch das unbewusste Aufnehmen und Übernehmen und Akzeptieren von gesellschaftlichen Normen.
Was bedeuten all diese Überlegungen für die Liebe von morgen? Wie können wir hier in Liebe, mit Liebe und durch Liebe unser kollektives soziales Umfeld neu gestalten? Buchautor und TikToker Ole Liebl hat sich auch mit konstruktiven Lösungsansätzen auseinandergesetzt. Neue Beziehungsformen bedeuten Arbeit, so sein Fazit, für den Einzelnen und für die Gesellschaft. Um diese Arbeit aber überhaupt bewältigen zu können, schlägt Liebl vor, eine neue Sprache für Beziehungen zu etablieren. Er hat sich dazu ein eigenes Schema zurechtgelegt.
Die Partnerschaft, also die klassische romantische Beziehung, zeichnet sich durch Exklusivität aus im Romantischen und im Sexuellen. Also, dass man sich für diese Beziehung setzt, als Regel von mir aus oder als Bedingung oder als Vorgabe. Ich werde nur mit einer Person romantisch intim und nur mit einer Person sexuell intim, und zwar mit meinem Partner oder meiner Partnerin. Bei offenen Beziehungen, die nennt man seit den 70er Jahren so, das fing dann eher an mit offenen Ehen und jetzt heißt es eher offene Beziehungen, ist es so, dass sie sexuell nicht mehr exklusiv sind. Also es gibt immer noch diesen Vorsatz, es gibt eine einzige Person, die ich romantisch liebe, aber ich werde mit mehreren Menschen körperlich intim. Das wird jetzt offene Beziehung bezeichnet. Das heißt, die sexuelle Exklusivität fällt weg. Wenn jetzt auch noch die romantische Exklusivität wegfällt, also Menschen sowohl lieben als auch mit anderen Leuten schlafen, dann würde ich das als Polyamorie bezeichnen. Beziehungen, die überhaupt nicht romantisch sind, sondern nur sexuell, könnte man dann als Sexualbeziehungen bezeichnen. Oder die auch die Freundschaft plus fällt, weil die ja nicht romantisch ist, sondern eben nur sexuell nicht exklusiv. Da muss man ja auch wieder unterscheiden, da gibt es ja heute auch wieder neue Begriffe, nicht wahr? Wenn man nur ein, zwei, dreimal miteinander schläft, ist das eher ein One-Night-Stand. Wenn man jetzt eine Person hat, die man immer wieder anruft, damit die vorbeikommt und man hat irgendwie eine Nummer und dann geht die wieder, aber mit einer gewissen Regelmäßigkeit, dann wird das eher ein Booty-Call, also dass man sie eben anruft. Und wenn das noch regelmäßiger wird, dann würde man im Englischen wahrscheinlich eher von Fuck-Buddies sprechen, also sowas wie halt Kumpels, die miteinander schlafen. Und wenn dann eben eine Freundschaft wirklich entsteht, also eine Beziehung, die durch mehr getragen wird als bloß eine Bedürfnisbefriedigung, wo Menschen wirklich zusammenkommen, weil sie sich als Menschen schätzen und als Freunde lieben, dann ist es wahrscheinlich etwas, was ich als sexuelle Freundschaft oder Freundschaft plus bezeichnen würde. Das wäre so das Spektrum.
Gut, dieses Spektrum hat eine gewisse Logik. Und Dinge beim Namen nennen zu können, hat schon so manches Problem greifbarer und damit lösbarer gemacht. Ich bin allerdings nicht sicher, ob eine neue Sprache hier wirklich weiterhilft. Das aktuelle gesellschaftliche Thema bei neuen Beziehungsformen ist mit der verbalen Differenzierung noch nicht erfasst. Es sind die moralischen Wertungen und Verurteilungen der unterschiedlichen Beziehungsformen, an denen die Unsicherheiten und Konflikte entstehen. Auf die gesellschaftliche, ja die politische Dimension von Liebe werden wir wohl noch einmal zurückkommen auf dieser Nachdenkreise. In der nächsten Folge aber geht es definitiv nicht um Politik, sondern um Chemie, genauer gesagt um Biochemie. Ich möchte genauer wissen, was Liebe körperlich bedeutet, möchte besser verstehen, was die Schmetterlinge im Bauch mit der Evolution zu tun haben. Wir gehen also auf eine noch höhere Zeitebene und dringen doch ganz in den Kern der Liebe vor, zu ihrem zündenden Funkenschlag. Ich freue mich, wenn ihr mich wieder begleitet.
Futurum Exactum, die Denkwerkstatt im Taschenformat.
Futurum Exactum findet ihr überall, wo es Podcasts gibt. Jeden Donnerstag mit einer neuen Folge. Ihr wollt keinen Teil dieses Nachdenkabenteuers verpassen? Dann abonniert uns auf der Podcast-Plattform eurer Wahl oder folgt uns unter Wiener Denkwerkstatt auf Instagram, Facebook oder LinkedIn, um über unsere gemeinsamen Redaktionssitzungen, Live-Podcasts und andere spannende Veranstaltungen informiert zu bleiben. Ihr habt Ideen für die Wiener Denkwerkstatt? Schreibt uns gerne unter redaktion@wienerdenkwerkstatt.at. Futurum Exactum ist ein Podcast der Wiener Denkwerkstatt und Happy House Media.